Beitrag.
Die römisch-katholische Kirche und die in ihr versammelten Gläubigen warten auf ein Signal, wann das Konklave beginnen wird. Beunruhigende Signale ganz anderer Art gab es letztens für die Mitglieder der Ermland-Familie unter dem Titel »Katholische Kirche verstößt Ermländer« zu lesen. Was genau dahinter steckt, wie bedrohlich die dort geschilderten Geschehnisse sind und welche Folgen die Gemeinschaft der Ermländer erwartet, darüber sprach Uwe Hankamp mit Domherr Andres Meyer und Norbert Block, dem Vorsitzenden des Ermländerrates in Deutschland.
Folgende Überschrift: Kirche verstößt Ermländer und Degradierung zum Verein. Das katholische Bistum Ermland hat bis jetzt bestanden und es gibt den Bischof des Ermlandes, Erzbischof Schemba. Wie kommt es jetzt dazu, dass das katholische Bistum Ermland aufgelöst wird oder beziehungsweise zum Verein degradiert? Woher kommt diese Entscheidung?
Also als erstes möchte ich dazu sagen, dass hier die Begriffswahl in den Artikeln etwas unglücklich gewählt ist. Das Bistum Ermland ist 1253 als eines der vier preußischen Bistümer gegründet worden und besteht bis heute ununterbrochen fort. Nach 1945 hat sich dann in der Bundesrepublik aufgrund von Flucht und Vertreibung der meisten Ermländer in die westlichen Besatzungszonen, dann die spätere Bundesrepublik Deutschland, eine kirchliche Struktur herausgebildet, auch durch die Vertreibung von Bischof Maximilian Kaller, die sozusagen in gewisser Form als eine Personaldiözese das kirchliche Leben des Ermlands in der Bundesrepublik fortgesetzt hat. Das ist aber nicht ein deutsches Bistum Ermland, sondern das Bistum Ermland gibt es nur einmal hier vor Ort. Es ist sozusagen die kirchliche Struktur der vertriebenen Ermländer in Deutschland.
Diese Struktur wurde ja von der Deutschen Bischofskonferenz getragen, akzeptiert und es gab den Visitator. Was ändert sich denn jetzt? Gibt es diesen Visitator jetzt plötzlich nicht mehr, wenn es nicht mehr kirchliche Struktur ist, sondern kirchlich anerkannte privatrechtliche Struktur als Verein? Was bedeutet das denn für die Ermländer?
Dazu muss man sagen, dass in den vergangenen 67 Jahren nach dem Krieg die Vertriebenenseelsorge mehrmals eine Neustrukturierung erfahren hat und damit auch das Amt des Priesters, der an der Spitze der Ermländer in der Bundesrepublik steht. Zu Beginn war es Bischof Maximilian Kaller bis 1947, der sogar vom Heiligen Vater seit 1946 übertragen das Amt des Bischofs für alle Heimatvertriebenen in Deutschland innehatte. Nach seinem Tode wurde dann für das Bistum Ermland als Nachfolger der Kapitularvikar Arthur Carter gewählt, der dieses Amt 10 Jahre innehatte bis 1957. Dann wurde als sein Nachfolger Kapitularvikar Paul Hoppe gewählt. Und als dann nach den Moskauer und Warschauer Ostverträgen 1970 durch den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt von der Bundesrepublik die Oder-Neiße-Grenze einseitig anerkannt wurde als polnische Westgrenze, danach hat auch die katholische Kirche die Bistümer östlich von Oder und Neiße wieder mit ordentlichen Bischöfen besetzt. Das heißt, bis dahin gab es also zum Beispiel in Breslau, in Allenstein für Ermland nur Administratoren dieser Bistümer und die rechtlichen Vertreter saßen in Deutschland. Das führte dann in Deutschland dazu, dass das Amt des Kapitularvikars aufgehoben wurde und Paul Hoppe dafür apostolischer Visitator wurde, das heißt ein vom Papst eingesetzter Administrator für die Priester und Gläubigen aus dem Bistum Ermland in der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Amt hat nach ihm Prälat Schwalke innegehabt bis 1999. Dann ist die Vertriebenenseelsorge wieder einmal neu geregelt worden. Das Amt des apostolischen Visitators ist beendet worden. Das heißt, der Visitator anschließend im Jahre 2000, Dr. Lothar Schlegel, wurde nicht mehr vom Heiligen Vater in Rom ernannt, sondern von der Deutschen Bischofskonferenz. Das heißt, man hat das Ganze also eine Stufe herabgestuft. Jetzt ist man daran gegangen, diese Vertriebenenseelsorge erneut neu zu umschreiben. Und die Vorschläge der Deutschen Bischofskonferenz gehen dorthin, das Amt des Visitators als Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz im Jahre 2016 auslaufen zu lassen und die Arbeit der Visitatur Ermland in einen Verein übergehen zu lassen.
Was hat es jetzt für eine Bedeutung jetzt für die Ärmländer hier? Was für Folgen könnte das für dich haben?
Ja, die Situation ist jetzt so, dass seit Oktober 2011 die Ärmländer keinen amtierenden Visitator zurzeit haben, nachdem Visitator Dr. Schlegel mit 70 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Seitdem warten die Ärmländer also in der Bundesrepublik auf einen neuen Visitator, den es ja bis 2016 nach Aussage der Deutschen Bischofskonferenz noch geben soll. Meine Arbeit hier im Ärmland ist in direkter Weise nicht abhängig jetzt vom Visitator in der Bundesrepublik, sondern der Visitator in der Bundesrepublik ist zuständig für die Ärmländer auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt auch nicht für die Ärmländer in aller Welt, sondern die Bischofskonferenz kann natürlich nur einen Beauftragten ernennen, der auf ihrem Gebiet eben tätig ist. Ich bin hier aber Priester jetzt des heute polnischen Bistums Ärmland, das heißt mein direkter Vorgesetzter ist der Erzbischof von Ärmland, Wojciech Ziemba. Wir arbeiten natürlich mit dem Visitator in Münster sehr eng zusammen, weil wir uns ja beide um die Ärmländer kümmern, der Visitator eben in der Bundesrepublik Deutschland, ich hier in der Heimat im alten Ärmland, aber es gibt jetzt keine direkte, sage ich mal, dienstliche Verbindung zwischen dem Visitator und meiner Ärmland hier.
Das heißt, für die, sagen wir, in der Heimat verbliebenen Ärmländer ändert sich also eigentlich gar nichts?
Im Prinzip nicht.
Soweit Domherr Andrzej Meyer zum Hintergrund der Entwicklung der Visitator Ärmland. Doch was bedeutet die Entwicklung für die Ärmländer in Deutschland? Dazu Norbert Block, der Vorsitzende des Ärmländerrats.
Wie ist jetzt die Sachlage? Also der Visitator ist ja in Ruhestand gegangen, Herr Schlegel. Was passiert jetzt mit euch?
Ja, Dr. Schlegel ist altersbedingt in Ruhestand versetzt worden und seitdem ist kein neuer Visitator ernannt worden. Das ist für die Ärmländer. Für alle anderen Visitaturbereiche gibt es ernannte Visitatoren und wird es auch noch bis 2016 geben. Nur der Visitator für Ärmland, Danzig-Schneidemühl, das war eine Zusammenlegung, der ist momentan noch nicht besetzt, aber wir bemühen uns, dass dieser wieder besetzt wird. Und die prinzipielle Zusage der Bischofskonferenz ist auch da, dass eine Besetzung erfolgen kann.
Das heißt, der Visitator oder die Visitatur ist noch bis 2016 zugesagt, mit dann natürlich auch finanzieller Unterstützung für die Arbeit. Dann ist die Frage, angekündigter Ausstieg, was passiert dann 2016?
Die Bischofskonferenz hat den Wunsch gehabt, dass die Arbeit der Heimatvertriebenen, Aussiedler und der Nachkommen in Trägerschaft von katholisch anerkannten Vereinen übernommen wird. Andere vertriebenen Gruppen in Deutschland hatten bereits solche Vereine, die eine solche Trägerschaft wahrgenommen haben oder übernehmen konnten. Bei den Ärmländern war dies nicht der Fall und deshalb sind die Ärmländer etwas in Verzug gewesen. Wir hatten die Hoffnung, dass wir die Umstrukturierung, also die Bildung eines Vereines oder die Umgestaltung eines bestehenden Vereines bis 2016 wahrnehmen können. Aber durch das Ausscheiden des Visitators war der Druck etwas größer, viel schneller hier neue Strukturen zu schaffen.
Ja, was ist dann jetzt passiert? Gibt es jetzt einen Verein und wie sieht das jetzt aus?
Fakt ist, die Ärmländer haben einen neuen Verein gegründet und zwar nennt sich der Verein Ärmlandfamilie, so wie die Ärmländer sich in Deutschland, aber natürlich auch die Ärmländer im Ärmland wollen wir da auch sind immer eingezogen gewesen, dass sie sich zur Ärmlandfamilie zugehörig fühlen. Und dieser Verein hat sich im November gegründet. Der Ärmländerrat, der vorher als Beratungsgremium für den Visitator da war, ist quasi jetzt auch als Vorstand dieses Vereines gewählt worden. Jetzt gilt es darum, die kirchliche Anerkennung für diesen Verein zu erhalten und gleichzeitig auch die staatliche Anerkennung als eingetragenen Verein und als gemeinnützigen Verein, um auch entsprechend Spendenquittungen und Ähnliches ausstellen zu können. Also hier sind wir auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht am Ziel, weil eine kirchliche Anerkennung zu bekommen ist nicht so einfach, da gibt es strenge Vorgaben und da müssen wir uns teilweise noch ein bisschen antasten und da gibt es auch noch Gespräche mit der Bischofskonferenz in kleinen Detailfragen.
Ja, kleine Detailfragen, aber natürlich ein wichtiger Punkt ist, wie ist es dann mit dem Finanziellen, wenn die katholische Kirche da jetzt dann nichts mehr gibt?
Die katholische Kirche in Deutschland hat zugesagt, dass für projektbezogene Arbeit des Vereines auch künftig Mittel aus Kirchensteuermitteln zur Verfügung gestellt werden. In welcher Höhe sie kommen, ist natürlich offen. Sie werden sicherlich nicht mehr so hoch ausfallen wie die Zuweisungen, die es bisher gab, die derzeit aber ausgesetzt sind, weil es keinen Visitator gibt. Aber die Arbeit der Ermländer hat sich ohnehin zu einem Großteil, 2/3 der benötigten Mittel, immerhin immer aus Spenden finanziert, sodass wir auch künftig auf Spenden angewiesen werden. Wir uns natürlich auch darauf einstellen müssen, dass die Summe der Spenden vielleicht abnehmen wird. Und da sind wir an Überlegungen, wie wir zusätzliche finanzielle Geldquellen beschaffen. Das wird eine Aufgabe auch des Vereins sein.
Bleibt noch die Frage, ob jemand von polnischer Seite an diesen Änderungen mitgewirkt hat.
Zu diesen Artikeln gibt es jetzt auch einen Leserbrief, dass da irgendwo polnischer Druck dahinter steht.
Also dem möchte ich doch ganz klar widersprechen. Vor allem Dingen, wenn man über die Jahre hinweg die Zusammenarbeit der polnischen Erzbischöfe von Ermland mit den Visitatoren in der Bundesrepublik Deutschland betrachtet, angefangen von der Freundschaft des Visitators Johannes Schwalke mit dem damaligen Erzbischof Edmund Biesch, die letztendlich dazu auch geführt hat, dass es hier im alten Ermland seit 1991 eine deutschsprachige Seelsorge gibt, die dazu geführt hat, dass ich 1996 hier ins Ermland kommen durfte und seit 1997 hier als deutscher Seelsorger mich um die Ermländer kümmern kann. Diese gute Beziehung von Prälat Schwalke zu Erzbischof Piesch ist vom Visitator Dr. Schlegel kontinuierlich weitergeführt worden und ist auch jetzt vom Erzbischof Ziemba seit 6 Jahren ebenso anerkannt und kontinuiert worden.
Es wurde dann also gerade auch in dem Leserbrief so angedeutet, dass irgendwo die Polen Hand drin haben. Und es ist eine selbstständige Entscheidung der Bischofskonferenz und basta, ne?
Es ist genau das Gegenteil. Der Erzbischof von Ermland hat sich massiv für uns eingesetzt, hat nach unseren Informationen in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz sich dafür eingesetzt, dass die Arbeit der Ermland-Familie in Deutschland fortgesetzt werden kann und dass ein Visitator ernannt wird. Also die polnische Kirche setzt sich für die Ermländer in Deutschland ein.
Das waren Domherr Andrzej Meyer und Norbert Block, der Vorsitzende des Ermländerrates in Deutschland, im Gespräch mit Uwe Hankamp über strukturelle Änderungen und deren Folgen, die auf die Ermland-Familie zukommen.
Beitrag.
Vorletzte Woche, am Mittwoch, dem 20. Februar, starb der bekannte Kinderbuchautor Ottfried Preußler. Viele seiner Bücher gehören heute zum Kanon der deutschsprachigen Literatur für Kinder. Uwe Hankamp verbindet den Rückblick auf ihn mit der Erinnerung an den Schauspieler Gerd Fröbe, der am 25. Februar 100 Jahre alt geworden wäre und einer großen Figur Ottfried Preußlers einmal sein Gesicht geliehen hat.
Am 20. Oktober hätte er seinen 90. Geburtstag feiern können. 1923 wurde er im böhmischen Reichenberg geboren. Der Vater war Lehrer und sammelte die Sagen des Isergebirges und seine Großmutter muss einen sehr großen Reichtum an Geschichten gekannt haben. Kein Wunder also, dass der junge Ottfried keinen sehnlicheren Wunsch hatte, als selber zu schreiben. Dass es mit einer Karriere in Prag nichts wurde, liegt am Zweiten Weltkrieg. Aber schon während des Lehrerstudiums begann er, dann im bayerischen Rosenheim, gezielt zu schreiben. Und zwar für Kinder, was viele Autoren damals wie heute mit einem Naserümpfen betrachten. Seine Bemerkung dazu findet sich in vielen seiner Bücher. Er schreibt:
Manchmal werde ich gefragt, warum schreiben Sie eigentlich Kinderbücher, Herr Preußler? Dann antworte ich ganz einfach, weil es mir Spaß macht.
So etwas spüren Kinder, allen voran seine eigenen, und verschlingen seine Werke. 1956 Der kleine Wassermann, 1957 Die kleine Hexe, in der Ottfried Preußler gegen die Ängste seiner Töchter vor der bösen Hexe eine liebe junge, naja, was sind schon 200 Jahre, entwickelt, die einen skeptischen Raben Abraxas hat. Apropos Raben, die tauchen ganz massiv bei Krabbat wieder auf, einem Stoff, der seinen Ursprung eigentlich in der Niederlausitz hat. Eigen ist ihnen allen eine kraftvolle, etwas altertümliche Sprache, die besonders eindringlich unter die Haut ging, wenn Preußler seine Geschichte, wie in zahlreichen Hörspielen geschehen, selbst vortrug. Und eines sollte man den Kritikern der, in Anführungszeichen, nur Kinderbuchautoren noch unter die Nase reiben, in Preußlers eigenen Worten.
Kinder sind das beste und glückste Publikum, das sich ein Geschichtenerzähler nur wünschen kann. Und sie sind strenge, unbestechliche Kritiker.
Ottfried Preußler ist neben Michael Ende und Astrid Lindgren einer der drei großen Autoren, nicht nur meiner Kindheit, bei denen man sich fragt, was denn verflixt nochmal Rabe Abraxas die Kinder eigentlich gelesen haben, als es sie noch nicht gab. Noch etwas vergessen? Ja, den Räuber Hotzenplotz, der mit ähnlichen Namen durch über 30 Länder dieser Welt raubt und stiehlt und doch am Ende von Kasperl und Seppel gefangen wird. Herrlich unverschämt ist er und als literarische Gestalt schon 50 Jahre alt. Doppelt so alt, nämlich 100, wäre am 25. Februar der Schauspieler geworden, der ihm 1974 sein unvergessliches Filmgesicht geliehen hat. Gerd Fröbe. Ein kleines Kino in Heilbronn, das heute nicht mehr existiert, wurde für mich gruselig dunkel, als er mit großen rollenden Augen und strubbeligem schwarzem Bart die Gegend unsicher machte. Gerd Fröbe ist aber mehr als das. In einer kleinen Umfrage sind sich alle Befragten einig.
Es ist ein deutscher Schauspieler, an den ich mich erinnere, weil in meiner Jugend insbesondere sehr viele Filme mit ihm gezeigt wurden im Fernsehen. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich das nicht mehr so sehr beobachten können.
Ein begnadeter Schauspieler, der viele schöne Spielfilme den Menschen geliefert hat.
Gerd Fröbe war ein gigantisch guter Schauspieler.
Gerd Fröbe ist ein ganz berühmter Schauspieler mit einem Schalk in den Augen.
Ich habe ein Bild, so älterer Haar, so ein bisschen glitz und freundlich und ja, immer freundliches Gesicht. Also ich könnte ihn mir nicht mürrisch vorstellen.
Ein großer Charakterschauspieler, der dem Otto-Normalverbraucher ein Gesicht gab, unterschiedlichste Rollen annahm und nebenbei auch noch ein begnadeter Rezitator. Seltsam ist, dass es den Menschen dennoch schwerfällt, ihn mit einer konkreten Rolle zu verbinden.
Da muss ich im Moment passen. Ich sehe ihn in der Tat, aber das lässt sich im Radio so schlecht vermitteln. Ich kann leider dem Film und der Rolle im Moment keinen Namen geben, aber ich sehe ihn vor mir zum Greifen.
Der hat ja viele, viele dunkle Rollen sozusagen gespielt. Da kann man, glaube ich, keine jetzt so hervorheben. Also in den Rollen, wo er das Böse verkörpert hat, da war er, glaube ich, am besten.
Diener. Diener in, wie sagt man da? In reichen Häusern.
Mir ist ein Krimi in Erinnerung, wo er den Bösen gespielt hat. Da gab es zwei Teile von. Die Staatsvertreibmörder. So, und dann gab es ihn noch bei James Bond. Und zwar muss das ein ganz früher James Bond gewesen sein. Aber den gab es in meiner Kindheit in diversesten Schwarz-Weiß-Filmen. Ich kenne ihn eigentlich nur in Schwarz-Weiß.
Der erwähnte Krimi war übrigens doch, es geschah am helllichten Tag. Doch selbst wenn es den Menschen nicht gelingen sollte, Gerd Fröbe in seinen Rollen einen Namen zu geben, dass er viel für sie bedeutet hat, bleibt unverändert.
Das war Uwe Hahnkamp mit einem Blick auf den am 20. Februar verstorbenen Kinderbuchautor Ottfried Preußler und den Schauspieler Gerd Fröbe, der am 25. Februar 100 Jahre alt geworden wäre.